Herzlich willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Frances und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast zu dieser wunderbaren Folge, in der ich Martina Stotz zu Gast habe. Vielleicht kennst du Martina schon von Instagram oder ihr kennt es vielleicht im Podcast oder im Blog. Falls du Martina noch nicht kennst, stelle ich sie dir kurz vor. Ja, Martina hat selbst lange Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet, war auch Musikpädagogin und auch Schulberaterin in einer Grund- und Mittelschule, hat sich aber auch in dem wissenschaftlichen Feld von Familie, Partnerschaft, Kindererziehung, Geschwistererziehung vertieft und hat dann in dem Bereich der Familienpsychologie auch promoviert. Und ja, seit ein paar Jahren ist Martina selbstständig und arbeitet für Eltern, also ist eine Elternberaterin, unterstützt Eltern auf ihrem Weg in der Kindererziehung, aber auch Pädagoginnen, um eine neue Sichtweise auf die Dinge einzunehmen, aufzuzeigen. Und ihr ist es besonders wichtig, eine Beziehung auf Augenhöhe zu Kindern zu kreieren, liebevoll Grenzen zu setzen, ohne Belohnung und ohne Bestrafung. Das ist etwas, was vielleicht viele von uns noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was viele vielleicht aber auch noch gar nicht selbst erfahren haben. Also ich kenne das auch erst seit kurzem, dieses bedürfnisorientierte, die bedürfnisorientierte Erziehung, wo man eben nicht belohnt und nicht bestraft. Und ich habe ja auch am Anfang gefragt, hä, wie soll das denn gehen? Aber es ist ein wunderbares Konzept, was es sich wirklich lohnt anzuschauen. Und es ist eben auch ein Konzept, mit dem Martina arbeitet. Und für sie ist es ganz wichtig, die Bedürfnisse der Kinder, aber auch der Eltern oder Lehrkräfte wahrzunehmen und damit zu arbeiten. Und in diesem Interview sprechen wir darüber, wie ein bedürfnisorientierter Unterricht aussehen kann, wie du als Lehrkraft wirklich tiefe Beziehungen zu deinen SchülerInnen erschaffen kannst, wie du mit deinen eigenen Glaubenssätzen umgehen kannst, wenn du merkst, die blockieren dich, und was dann alles möglich ist, wenn wir unsere eigenen Themen, eigenen Glaubenssätze erkennen und auch heilen, weil wir so einen wertvollen Job haben, der uns aber auch immer wieder aufzeigt, wo wir vielleicht Themen haben, die wir anschauen können. Und wenn wir das wirklich wahrnehmen und da hinschauen, dann ist so einiges möglich und vor allem großes Wachstumspotenzial möglich für uns selbst. Wir sprechen aber auch darüber, wie du reagieren kannst, wenn dich SchülerInnen triggern, auf die Palme bringen, was da die Ursache ist, was das mit dir zu tun hat und wie du das lösen kannst. Wir sprechen darüber, wie eine souveräne und authentische Führung aussieht, wie du eigene Ansprüche an dich auch loslassen kannst und wirklich den Mut haben kannst, um deinen Unterricht so zu gestalten, wie du es möchtest und dich frei machst von diesen ganzen Regularien und festen Angaben, die wir so in der Schule immer wieder haben. Also es ist ein wunderbares, inspirierendes Interview, was ich dir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diese Folge mit ganz, ganz vielen Kollegen, Kolleginnen von dir teilst und das wirklich raus in die Welt spreadest, weil das noch, weil ich finde, das ist so viel, was man hier mitnehmen kann, was man hier lernen kann und was so eine neue Sichtweise auf Unterricht und auf Schule bereithält. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß gleich bei der Folge. Und bevor wir jetzt losstarten, gibt es noch eine kleine News. Und zwar, vielleicht kennst du das ja auch, dass jetzt gerade am Schuljahresende nochmal unglaublich viele Termine anstehen, To-Dos, Noten generieren, Zeugnisse geschrieben und so weiter. Ich kenne das auch sehr. Und manchmal fällt man dann in so ein Loch und denkt sich so, oh, es ist alles so schwer und so, ich kann nicht mehr. Und deshalb dachte ich kreiere hier nochmal so ein kostenloses Webinar, wo wir uns alle live austauschen können, digital live, und uns so richtig empowern und die Kraft der Meditation und Visualisierung nutzen, um unseren Schulalltag mal mit einer anderen Brille zu sehen. Weil oft tragen wir immer wieder die gleiche Brille und sehen unseren Alltag, unsere Welt immer durch diese gewohnte Brille. Wir sehen immer wieder die gleichen Probleme, immer das, was nicht funktioniert, sind in dem gleichen Gefühl unterwegs. Und wenn wir jetzt diese Brille mal loslassen und mal eine neue Brille aufmachen, dann ist einiges möglich. Vielleicht eine viel kraftvollere Brille, eine viel lösungsorientiertere Brille, eine Brille, die uns auch mehr dient, uns selbst mehr dient und mit der wir mit mehr Leichtigkeit durch unseren Schulalltag gehen. Und Leichtigkeit ist etwas, was wir uns, glaube ich, alle wünschen in unserem Schulalltag. Und ich zeige dir eine wunderbare Übung in diesem Live-Webinar, um mehr Leichtigkeit in deinem Schulalltag zu kreieren und dann auch wirklich bewusst schon die ersten Schritte zu gehen. Also du wirst schon am Ende des Webinars eine Veränderung spüren. Und wenn du dabei sein möchtest, findest du den Link in den Shownotes. Auch hier würde ich mich mega freuen, wenn du das mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilst, damit wir so viele wie möglich sind und da so richtig volle Power reingeben und uns so kraftvoll nochmal zum Schuljahresende hier austauschen und supporten. Das Webinar findet am Samstag, nächsten Samstag statt, am 25. um 12 Uhr mittags. Und ja, ich freue mich, dich dann dort zu sehen. Und jetzt geht's los mit der wunderbaren Folge mit Martina Stotz. Martina, ich freue mich, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast und dass wir es endlich schaffen.
Ja, endlich. Das stimmt. Wir haben uns schon lange immer wieder verabredet und was lange währt. Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich sprechen können. Und für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du machst mit deiner Arbeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Martina Stotz. Ihr findet mich auch bei Instagram auf meinem Kanal und es geht mir in erster Linie um die emotionale Gesundheit von Kindern. Ich war selbst viele, viele Jahre, 7 Jahre insgesamt Lehrerin und in der Zeit auch qualifizierte Beratungslehrerin und habe Kinder eben in der Grundschule begleitet und auch in der Mittelschule, also Kinder und Jugendliche, und habe lange auch als musikalische Früherzieherin in Kitas gearbeitet. Und ja, inzwischen habe ich meinen Beamtenstatus hinter mir gelassen, aufgegeben und bin nur noch Elternberaterin. Und gleichzeitig leite ich auch ein Team als fachliche Leitung bei elternleben.de. Und ja, so bin ich tatsächlich jetzt in der Elternbildung gelandet, von der Lehrkräfteseite sozusagen auf die Elternseite gewechselt.
So schön. Also kennst du so beide Seiten und das ist total spannend und du beschäftigst dich ja auch mit vielen wichtigen Themen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz anreißen, was dir in deiner Arbeit besonders wichtig ist, was so deine Steckenpferde geworden sind.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe in der Grundschule immer den Fokus darauf gehabt, dass die Kinder emotional erstmal gestärkt werden, weil ich einfach gemerkt habe, Lernen funktioniert erst dann, wenn Kinder sich wirklich in einer Lernumgebung befinden, in der sie sich wirklich aufgehoben und geborgen fühlen. Und tatsächlich finde ich, sollte Schule einfach ein Ort sein, an dem Kinder ja wie ein zweites Zuhause haben und dort eben dann auch lernen dürfen. Ja, und auch diese angstfreie Umgebung ist mir total wichtig. Und gleichzeitig gebe ich ganz viele Fortbildungen auch eben Lehrkräften und Fachkräften auch in Kitas, um ihnen zu zeigen, wie sie eben ohne Strafen und ohne Belohnung Grenzen zeigen können. Ja, weil das ist ja was, was auch viele im Referendariat noch lernen. Ja, man muss belohnen, muss bestrafen, anders läuft es nicht und so. Und da möchte ich einfach Fachkräfte unterstützen, wenn sie einen anderen Weg wählen möchten und sie sich mit dem auch wohler fühlen, da ist ja auch jeder anders, ja, dass sie da einfach ihren eigenen Weg finden, dass sie sich einfach morgens in den Spiegel schauen können, ja, und auch gerne in die Arbeit gehen, ja, und das liegt mir besonders am Herzen, nicht nur Eltern, sondern auch Fachkräfte da zu holen.
Super spannend. Ist auch eine große Erfahrung, die ich immer wieder mache, weil ich an einer reformpädagogischen Schule bin und ja oft auch mit Eltern zu tun habe, die da aus einem ganz anderen System kommen, selber, ne, die eine ganz andere Schullaufbahn gemacht haben und dann so eine große Angst haben, ob das denn jetzt dieser richtige Weg ist. Braucht es denn nicht doch die harte Hand, so, ne, mit Strafen und Regeln, ganz vielen und Konsequenzen? Also da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wie man dem begegnen kann auch, wie man das auffangen kann. Aber mich würde auch nochmal interessieren, gab es so einen Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, da, darauf kommt es an, da, wo das so richtig klar für dich wurde, dass es die Bindung ist?
Ja, also tatsächlich war ich ja nach meinem Lehramtsstudium ganz lange in der Forschung und habe mich mit der Frage beschäftigt, am Lehrstuhl für Pädagogik und Psychologie, was Kinder brauchen, damit sie sich geliebt und angenommen fühlen. Und da war mir ganz klar, dass wenn ich in die Schule gehe, dass ich das ohne diese klassische Konditionierung machen möchte. Ja, weil es ist völlig klar, es zeigen auch die wissenschaftlichen Studien, klassische Konditionierung im Sinne von Bestrafung und Belohnung funktioniert gut. Ja, also Kinder funktionieren gut mit diesem System. Und gleichzeitig wurde eben auch nachgewiesen, dass es sehr viel mit dem Selbstwertgefühl des Kindes macht. Und dann gibt es ja eben wieder diesen Zusammenhang in der Forschung, dass ein niedriges Selbstwertgefühl ja auch die Leistungen beeinträchtigt. Ja, und deswegen war für mich vollkommen klar, jetzt unabhängig davon, dass ich auch so aufgewachsen bin, bedürfnisorientiert, also meine Mutter hat mich so begleitet, ja, dass da irgendwas faul ist an dem System, ja, und dann war ich selbst eben im Referendariat und ich weiß noch, dann wird hier dann bewertet, dir brauche ich es ja nicht erzählen, ob man jetzt ein Belohnungssystem hat und wie die Kinder darauf reagieren, und dann habe ich das natürlich am Anfang auch umgesetzt, weil man hält sich ja dann doch irgendwie an die Vorgaben, ja, und das war einfach furchtbar. Und ich kann mich noch gut eben an einen Unterrichtsbesuch erinnern, als ich hatte dann damals dieses Belohnungssystem, weißt du, vorne an der Tafel, wo man diese Schritte so weitergeht, wenn die eine Reihe brav waren, die anderen schneller ruhig und so. Und ich weiß noch genau, wie die Kinder so funktioniert haben, wie so kleine Hunde, ja, wie sie dann da so saßen. Und das war so ein Moment, da stand ich in der Klasse und dachte mir, nee, das kann ich einfach nicht mit meinen Werten vereinbaren. Und habe dann danach zu den Kindern gesagt, Leute, wir brauchen eine Veränderung. Ich möchte euch nicht wie Hunde behandeln. Ja, wie kriegen wir das anders hin? Und dann habe ich eben angefangen, meinen Weg auch zu gehen, damals schon im Referendariat. Und das war für mich einfach eine riesige Erleichterung. Also, weil ich ganz anders mit den Kindern in Beziehung gehen konnte.
Wie mutig, im Referendariat, ne?
Wo man da eigentlich. Ja, aber das frag nicht. Also es war schon auch eine Überwindung, ja, weil man wird ja dafür dann auch komisch angeschaut. Beziehungsweise habe ich es halt auch versucht, dann so ein bisschen zu umgehen, weil jeder, der auch Lehrkraft ist, du hast viele Lehrkräfte, die, glaube ich, auch deinen Podcast hören, die wissen ja auch, dass es einfach erwartet wird. Man wird ja danach bewertet. Also man ist da echt so ein bisschen gefangen im System, finde ich.
Ja, das stimmt. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die es noch gar nicht gehört haben, was nennt man Bestrafung? Also ich meine, es ist wahrscheinlich vielen klar, dass wir jetzt nicht irgendwie gewalttätig im Sinne von physischer Gewalt, ne, das anwenden. Was bedeutet das aber? Und was bedeutet Belohnung, Belohnungssystem?
Ja, also Bestrafung bedeutet, also ich mache ein paar Beispiele, so wenn du jetzt nicht ruhig bist, ja, dann schreibst du eine rote Karte ab. Ja, oder wenn du jetzt nicht aufhörst, laut rumzuschreien, ja, oder reinzurufen, dann bleibst du in der großen Pause drin. Ja, das sind so die typischen Bestrafungen, auch diese Drohungen, die damit einhergehen. Mhm. Und Bestrafungen hat noch ganz, ganz viele andere Gesichter. Ja, auch sowas wie Liebesentzug, das Kind dann zu ignorieren, das ist auch eine Form von Bestrafung. Oder ja, im Grunde ist es eine emotionale Form von Gewalt, auch ein Kind dann zu ignorieren und die kalte Schulter zu zeigen. Sowas gehört da eben auch rein. Ja, und Belohnung bedeutet halt im Grunde dieses Bestechen. So, wenn er jetzt brav mitmacht, dann gibt es halt keine Hausaufgaben. Ja, mhm. Oder ja, wenn jetzt die Türreihe schneller ruhig ist, kriegt die zuerst ein Glas in das Muggelsteinglas zum Beispiel, ja, oder das, was ich gerade vorher meinte mit der Wäscheklammer, die vorne an der Tafel weitergeht, bei der einen Gruppe und bei der anderen nicht, ja. Das sind natürlich alles Belohnungssysteme, wobei man da immer noch mal fein unterscheiden darf, ist es jetzt so eine Art Wettkampf, die man mit den Kindern durchführt, ja, und macht es denen vielleicht sogar Spaß, dass sie irgendwie besser sein wollen oder schneller sein wollen, oder ist es wirklich dieses plumpe Belohnen, da ist nochmal ein großer Unterschied.
Und ich finde das super spannend. Ich hatte leider nicht den Fall wie du, dass ich bindungsorientiert erzogen wurde oder aufwachsen durfte, sondern das war auch ganz klar diese Belohnung und Bestrafung. Und ich glaube, dass es ja vielen Lehrkräften so erging und sie diese eigene Geschichte jetzt einfach nur wieder leben und wieder die gleichen Erfahrungen, weil sie es einfach nicht anders kennen. Und ich erinnere mich noch, ich hatte vor vielen Jahren von Alfie Cohn ein Seminar besucht, der ja aus dem amerikanischen Bereich kommt und genau für diese Bindungsorientierung steht. Und das war für mich damals so richtig so, wow, ja klar. Aber gleichzeitig war da auch so, wow, aber wie soll das dann aussehen? Also was macht man dann? Laufen die dann nicht alle über Tisch und Bänke? Und ne, wie funktioniert das? Und mich würde gerne mal interessieren, was rätst du Lehrkräften, die jetzt eine eigene Geschichte haben, die nicht bindungsorientiert aufgewachsen sind und die sich jetzt langsam damit beschäftigen, neugierig werden? Und wie kann man dieses Umdenken, aber auch dieses neue Erfahrungen kreieren im Klassenraum schaffen?
Das ist natürlich ein langer Weg, ja. Also ich glaube, jeder, der tagtäglich mit riesigen Gruppen von Kindern arbeitet, kann das nicht von heute auf morgen umkrempeln, ja, sondern es braucht eine innere Haltungsveränderung und das braucht natürlich Begleitung. Deswegen begleite ich Leute auch meistens dann länger in Form von Kursen oder Ähnlichem. Und die Sache ist die, dass es um die Glaubenssätze geht, die jeder mit sich rumträgt. So was wie zum Beispiel, die Kinder müssen sofort funktionieren. Das ist ja so ein Glaubenssatz, den man oft so als Fachkraft auch so drin hat. Ja, und wenn ich sage, jetzt ist Ruhe, dann muss sofort Ruhe sein. Ja, sowas zum Beispiel. Und auch das mal zu hinterfragen. Also man kann sich zum Beispiel bei diesem Glaubenssatz fragen, okay, möchte ich denn, dass die Kinder funktionieren wie Maschinen? Oder ist es mir wichtig, dass die Kinder durch ihr Verhalten ihre Bedürfnisse zeigen? Und ich dann eher auf die Bedürfnisse reagiere, ja. Also das ist eigentlich so dieser erste Switch zu verstehen, hinter jedem kindlichen Verhalten steckt eigentlich ein Bedürfnis. Das heißt, wenn ein Kind laut reinruft oder den Kasper in der Klasse macht, ja, dann hat es damit zu tun, dass das Kind gesehen werden möchte. Und dann braucht es vielleicht einfach eine Hand, die auf die Schulter geht und ich zum Beispiel einfach sage, du, ich sehe dich, ja, und jetzt meldest du dich bitte. Und das kann manchmal schon Wunder bewirken. Und das Schöne ist eben, also ich habe so viele Lehrkräfte ja schon begleitet, die dann ihren Weg anders eingeschlagen haben. Und das Schöne ist, man geht viel lieber in die Schule. Man ist ja viel mehr in Verbindung mit sich selbst und man mag sich selbst viel mehr dafür, wie man mit den Kindern umgeht. Das ist wunderschön. Und das ist immer, finde ich, selbst die Belohnung, die man bekommt, ja, wenn man diesen Haltungswechsel auch geschafft hat. Und wichtig ist einfach, diese Glaubenssätze rauszufinden. Ich habe ein Beispiel genannt, nur da gibt es natürlich noch 1000 andere. Ja, ich habe auch zum Beispiel eine Folge von mir, die heißt, wie Kinder mich triggern, weil ich auch meinen Glaubenssatz mit den Schülern aufgearbeitet habe. Und da erkläre ich das nochmal so ein bisschen, wie ich versucht habe, diesen Glaubenssatz auch aufzulösen. Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung.
Wenn du gerade das Thema Trigger ansprichst, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz starker Punkt. Und ich glaube, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine unglaubliche Transformation bereithält für uns, weil Kinder und Jugendliche unsere Triggerpunkte sofort erkennen und bedienen. Sie sind nicht so, dass sie sagen, ach nee, da sind wir mal freundlich. Also einige, aber andere, die drücken da ordentlich drauf. Und vielleicht kannst du das Thema noch mal kurz anreißen, was sind diese Triggerpunkte und wie kann man denen nachgehen oder wie kann man die dann auflösen?
Also ein Triggerpunkt ist zum Beispiel auch, das Kind will mich provozieren. Ja, man kennt ja so die klassischen Jugendlichen, die dann noch so dieses selbstgefällige Gesicht dazu haben, so nach dem Motto, mir doch scheißegal, was du sagst, ja. Und auch da, sich dann provozieren zu lassen, das ist natürlich genau das, was die Kinder erreichen möchten. Sie wollen eigentlich gesehen und gehört werden. Und der Satz ist eigentlich so, Kinder, die wollen was mit Absicht machen. Das ist so eine Überzeugung, so eine Einstellung gegenüber dem Kind, was natürlich nicht stimmt, weil ein jugendliches Kind befindet sich in seiner Gehirnentwicklung gerade in einer absoluten Umstrukturierung, kann sowieso nicht mehr klar denken. Ja, die sind mit ihrer Sexualität beschäftigt und mit 1000 anderen Dingen, ja, und ihrer Selbstfindung, Identitätsentwicklung. Und deswegen dieser Blick aufs Kind, diese innere Haltung, das Kind will mich provozieren, das ist eine Sache, die darf man loslassen. Ja, und in dem Moment, wenn ich so denke und wenn ich mit dieser Haltung einem Kind begegne, habe ich eigentlich schon verloren. Ja, weil dann habe ich den Machtkampf, bin ich mitten im Machtkampf und habe den aber verloren, weil ich als erwachsene Person ja bin ja die Person, die Verantwortung übernimmt, die auch die Verantwortung übernimmt, dass dieses Kind das bekommt, was es braucht. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was ganz entscheidend ist. Und was noch hinzukommt ist, also was mir immer extrem geholfen hat, ist, diesen Anspruch an sich selbst loszulassen, immer für alles sofort eine Lösung parat haben zu müssen und die Kinder zum Funktionieren kriegen zu müssen. Ja, das ist ja auch so, dass man den Lehrern ja schon im Referendariat vermittelt, ja, du musst die Klasse im Griff haben und es muss immer laufen, ja, und da muss eine Struktur sein. Und
du brauchst immer Plan B, Plan B, Reserve. Immer,
genau, oh Gott, für jede Situation. Du brauchst immer Plan B, genau, genau. Das heißt, du kriegst es ja schon so wirklich so eingetrichtert, dass du dafür verantwortlich bist, wenn die Klasse nicht läuft.
Ja.
Ja, du bist schuld. Also da ist auch ganz wie so Schuldgefühl mit dabei und auch dieser Glaubenssatz, ich schaffe es nicht, ich bin ein Versager oder eine Versagerin, wenn die Kinder nicht funktionieren. Und auch das mal zu hinterfragen, ja, was passiert denn, wenn die Klasse halt nur einen Tag ein bisschen wilder ist und es halt nicht so perfekt läuft? Was passiert denn dann? Gar nichts. Ja.
Und es also hat auch nichts mit meinem Wert zu tun. Ne?
Ja? Ja, genau. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, also es hat nichts mit meinem Wert zu tun auch, ne? Ja.
Genau, und das ist auch so ein Aha-Moment, sich einfach mal kurz vielleicht ans Pult zu setzen und zu sagen, ja, heute sind die einfach komplett aufgedreht. Und ich bin halt echt super genervt, also auch sich bewusst zu machen, wie man sich selbst fühlt, das hilft auch total. Und dann einfach mal zu den Kindern zu sagen, also heute ist irgendwie der Wurm drin, ja, heute läuft es einfach nicht. Was ist denn eigentlich los heute mit euch, ja? Und schon bin ich wieder in Verbindung mit den Kindern und komme vielleicht zu einer Lösung und kann dann vielleicht sagen, okay, dann gehen wir jetzt alle 10 Minuten raus und danach machen wir Unterricht. Also das ist einfach eine andere Herangehensweise.
Ja, ist nicht so blind an den Kindern vorbei, sondern der Blick geht auf die, ne? Und ich hatte auch im Referendariat total das Gefühl, dass ich meinen Blick komplett verloren hatte und so im Plan war, in meinem Verlaufsplan, welche Minute was kommt, wie so eine Choreografie.
Jetzt ist 8.12 Uhr und die Einführung ist immer noch nicht vorbei. Ich weiß, so von was du redest.
Hätte ich aber vorher wissen müssen.
Ich habe den Arbeitsauftrag nicht klar formuliert.
Richtig. Oder ist Fritzchen heute wieder mal 5 Minuten länger braucht, hätte ich auch wissen müssen.
Genau. Das ist halt auch diese Erwartungshaltung und das wird ja auch erwartet von einem, also gerade in der Ausbildung. Deswegen, ich bin ja schon auch so ein bisschen Systemkritikerin, ja, bin es ja alles durchlaufen, nur ich sehe einfach die Lehrkräfte, die werden zu wenig unterstützt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ja, die bräuchten jemand während dem Ref, der sie aufbaut, der ihren Kern der Persönlichkeit rauskehrt und sagt, hey, und das ist deine Stärke und da bist du gut drin. Und das dann auszubauen, anstatt ständig auf diesen kleinen Fehlern rumzuhacken, die man ja immer findet, wenn man sucht. Ja,
ja.
Das ist im Ref ja so oft so.
Ja, genau. Würdest du sagen, dass wenn ich jetzt in einer Schule bin, wo die Kinder von einem ganz anderen Elternhaus kommen, das heißt ganz stark konditioniert sind mit Belohnung, Bestrafung, meine Kolleginnen das meistens machen und ich als Einzige so in der Schule das lebe, dass das funktioniert oder dass Kinder das vielleicht ausnutzen oder dann über diese Tische und Bänke gehen?
Was ist so deine Erfahrung? Tatsächlich habe ich ja die Erfahrung gemacht. Ich war ja auch hier in München in 10 verschiedenen Schulen, also wirklich auch mit jedem Hintergrund und arbeite ja auch jetzt im Rahmen meiner Fortbildungstätigkeit auch mit Lehrern aller Schularten zusammen. Und ich kann nur sagen, es ist schwierig, es ist eine Herausforderung und man braucht sehr viel Klarheit und sehr viel Bestimmtheit für sich, nur es ist machbar. Nur es ist nicht der einfache Weg. Ja, es ist wirklich der herausfordernde Weg. Also mein Mann zum Beispiel lebt es auch, der ist auch Gymnasium-Realschullehrer und er hat es dadurch natürlich, es ist anstrengend, er ist halt fertig, wenn er kommt, ja, von der Arbeit, weil es halt auch Beziehung kostet Kraft, ja, mit den Kindern in Beziehung zu gehen, da jeden Tag wieder reinzugehen, es kostet Kraft und ich sage immer, eigentlich wäre es dann gut, Stunden zu reduzieren, ja, oder zumindest vielleicht irgendeinen Umgang für sich zu finden, um nicht so viel Energie zu verbrauchen. Nur das Schöne ist, man kriegt ja auch wieder ganz viel von den Kindern über die Beziehung. Mhm. Ja, und wie das halt funktioniert, man geht mit den Kindern über Werte. Also man nimmt sich am Anfang Zeit und erklärt ihnen, was wichtig ist, erarbeitet gemeinsam Werte für die Klasse, Vereinbarungen, an die sich alle Kinder auch halten möchten. Man spricht mit den Kindern auch darüber, wie sie vom Lehrer behandelt werden möchten. Und gleichzeitig wird dann klar gemacht, okay, ihr erwartet von den Lehrern das und von den Lehrkräften das und ich erwarte dann gleichzeitig von euch das Gleiche, ja. Und dann hat man eben dieses Wertesystem, an dem man sich festhalten kann. Und natürlich ist es so, dass Kinder immer mal wieder gegen dieses Wertesystem verstoßen, weil sie nicht anders können, ja, weil sie drin hängen oder ein Bedürfnis unerfüllt ist. Nur zumindest kann aufgrund dieses Wertesystems dann Erziehungsarbeit geleistet werden.
Und wie sieht die dann aus, diese Erziehungsarbeit? Wenn man jetzt ein Kind hat, was gegen einen Wert immer wieder verstößt, zum Beispiel den Wert Respekt.
Also grundsätzlich ist ja die Frage, was heißt Respekt erstmal? Mhm. Ja, was empfinde ich jetzt als respektvoll oder nicht respektvoll? Und dann nehme ich mir das Kind einfach dann während des Unterrichts, gehe ich hin und sage, du, was ist denn heute los? Ja, so wie du heute mit mir redest, also ich gehe auch nicht in die Verurteilung, sondern ich bleibe wertfrei, so wie du heute mit mir redest, habe ich irgendwie den Eindruck, du bist heute genervt oder was ist denn? Ja, also ich gehe auf das Gefühl des Kindes ein und dann sage ich am Schluss, du weißt ja, erinnerst du dich noch an unsere Werte? Respekt ist mir total wichtig. Schau mal, ich gehe ganz respektvoll mit dir um und ich wünsche mir einfach von dir genau das Gleiche im Gegenzug. Ja, und was brauchst du denn jetzt, damit es wieder leichter für dich ist? Du kannst jederzeit kurz 5 Minuten rausgehen, ja, nur das ist mir wirklich wichtig. Also so könnte das zum Beispiel jetzt aussehen. Ja, kommt natürlich ganz auf die Situation an. Mhm. Wichtig ist, an den Kindern dran zu bleiben und sofort zu reagieren. Ja, also nicht erst abzuwarten, bis die Klasse total laut ist und das Riesenchaos schon ausgebrochen ist, sondern wirklich sofort reinzugehen. Da kann man auch durchaus ein bisschen lauter werden und sagen, stopp mal, und alle setzen sich jetzt hin. Ja. Mhm. Und dann kommt halt einfach kurz wieder diese Werteorientierung rein.
Ja.
Ja, und das ist halt, man braucht dafür eine unglaubliche Präsenz, Ausstrahlung und Bestimmtheit. Mhm. Und wie sagt man immer so schön, man muss es, also die Kinder müssen spüren, dass man es will. Also man muss sich quasi im Kopf vorstellen, wie diese gesamte Klasse jetzt ruhig ist,
ja,
und sich vorne hinstellen und es ausstrahlen. Mhm. Darüber fühlen sich die Kinder geführt und gleichzeitig angenommen, gesehen, weil sie merken, oh, der Lehrkraft ist es nicht egal, was mit uns ist.
Ja.
Sie stellt sich nicht über uns. Das ist ganz entscheidend.
Super spannend. Also erstmal kam mir gerade noch ein Gedanke, wir haben einen kleinen Welpen, also sie ist jetzt schon ein Jahr, ein Golden Retriever-Welpen, und wir hatten da auch Hundetraining. Und da war das Gleiche. Sie hat immer so an der Leine gezogen und da hat die Hundetrainerin gesagt, stellt euch vor, wenn ihr losgeht, sie zieht da nicht. Weil ihr geht ja schon mit dem Gedanken, ja, gleich wird sie wieder ziehen, geht ihr schon spazieren. Stellt euch vor, sie läuft ganz entspannt an eurer Leine und es hat sich was verändert. Das ist Wahnsinn.
Mhm. Und genau, weil du es ihr auch zugetraut hast. Und das ist auch so etwas, viele Lehrpersonen, was ich auch völlig nachvollziehen kann, haben so ein bisschen das Vertrauen verloren, dass Kinder bereit sind, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Also das Vertrauen, das Zutrauen in die Kinder. Und das ist auch etwas, womit ich eben sehr, sehr viel gearbeitet habe, dass ich immer den Kindern gesagt habe, und ich weiß, dass ihr das hinkriegt. Ich weiß, dass wir das zusammen schaffen. Ja, und dazu gehört eben auch, die Kinder immer wieder zu erinnern. Ja, nur weil ich das denen einmal gesagt habe, wissen die nicht mehr, dass man sich in der Pause anstellen soll in Zweierreihen, ja, wenn ich wiederkomme, weil die mitten im Spiel sind, total intuitiv und impulsiv reagieren. Und dann vergessen die das, ja. Und dann habe ich halt Lehrkräfte, ja, die sind zu blöd, sich anzustellen, ja. Und jedes Mal wieder, und wie oft soll ich es denn noch sagen? Das ist halt dann die eine Möglichkeit. Oder ich sage halt vor der Pause, Leute, ihr wisst ja, wenn ich euch abhole, ich freue mich riesig, wenn ich euch denn da in Zweierreihen sehe. Kriegen wir das hin? Ja, und ich glaube, ihr kriegt das hin. Und schon sind die Kinder motiviert und die kommen runter und die stehen da wie die kleinen Soldaten. Ja, und das ist halt einfach dann sowas. Ich habe es halt nicht mit Druck gemacht, sondern durch eine Absprache, durch liebevolles Erinnern. Und ich habe ihnen geholfen, dass sie kooperieren können. Und das ist immer natürlich auch nicht immer umsetzbar. Ja, wir müssen auch realistisch bleiben. Nur mir ist es immer erstmal wichtig, da eine Tendenz überhaupt mal preiszugeben.
Ja, ja. Super schön. Wir hatten jetzt gerade schon, waren in diesem Thema drin, wie so eine Führung von einer Klasse aussehen kann. Du sagst da, glaube ich, auch Leitwolf oder Leuchtturm, wie man Leitwolf oder Leuchtturm sein kann.
Ja, dieser Begriff kommt ja von Jasper Schul, der hat das ja geprägt, dieses Vorausgehen und Leitwolf sein, genau. Und Leuchtturm ist so mein Symbol, auch mein Logo, ja, weil ich immer finde, Leuchtturm passt so schön. Man leuchtet für die Kinder und zeigt ihnen gleichzeitig den Weg.
Ja, genau. Und das wird oft verwechselt, ne? Also oft ist dieser Gedanke, wenn ich dann keine Regeln oder keine Bestrafung, keine Konsequenzen habe, dann ist gar nichts, dann ist keine Führung, dann können die machen, was sie wollen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was für dich Leuchtturm bedeutet und was so eine Leuchtturmlehrkraft ausmacht.
Ja, eine Leuchtturmlehrkraft macht natürlich ganz viel aus, vor allem wie sie von innen eben wirkt. Das ist das Entscheidendste. Welche Ausstrahlung, welche Souveränität sie mitbringt, welche Selbstsicherheit sie mitbringt. Also ich mache das auch oft mit Lehrkräften, dass sie dann erstmal ein Bild von sich beschreiben dürfen, wie sie als Lehrkraft wirken wollen. Ja, liebevoll, herzlich, bestimmt, selbstsicher. Das sind so die Attribute, die sich dann viele Lehrkräfte auch selbst zuschreiben, wie sie sich gerne sehen möchten. Und allerdings ist es schon auch so, dass eine Lehrkraft, die Leuchtturm ist, durchaus auch mit logischen Konsequenzen arbeiten kann. Mhm. Ja, es ist eben so, es gibt logische Konsequenzen. Zum Beispiel, wenn ein Kind zu spät kommt morgens, kann es länger bleiben.
Mhm.
Ja, wenn die Hausaufgaben nicht dabei sind, ist es durchaus in Ordnung zu sagen, okay, du hast die Hausaufgaben heute nicht gemacht, dann bleibst du danach kurz länger und holst sie dann nach.
Mhm.
Ja, das sind absolut logische Konsequenzen, die wichtig sind. Oder zum Beispiel ein Kind, das andere ständig in der großen Pause schlägt und sich keiner mehr wohlfühlen kann, wäre die logische Konsequenz zu sagen, weißt du was, du bleibst jetzt einfach eine Zeit lang mal bei mir drin und wir gucken einfach, was du brauchst in der großen Pause.
Mhm.
Ja, und das Entscheidende ist nur bei einer logischen Konsequenz, dass ich das Kind nicht beschuldige, nicht verurteile, nicht bestrafe, sondern dass ich völlig klar und liebevoll erkläre, warum das jetzt so ist. Ja, eine logische Konsequenz hat immer den Vorteil, dass ich eigentlich das Bedürfnis des Kindes stille darüber.
Ja,
und das ist natürlich total komplex. Also dafür bräuchten wir jetzt wahrscheinlich auch, könnten wir 2 Stunden drüber sprechen, ja, um da noch mehr Verständnis zu generieren. Ja. Aber in diese Richtung geht's. Und viele trauen sich das mit den logischen Konsequenzen dann gar nicht zu, auch gerade in der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung. Ja, weil die ja immer alle sagen, wenn dann ist schlecht, aber wenn dann ist nicht immer schlecht.
Spannend. Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich da erholt bin und voll in meiner Kraft bin, dann gelingt mir das wahrscheinlich auch viel besser, so noch nicht wertend, nicht verurteilend das Kind mit dem Kind zu agieren oder mit dem in Beziehung zu treten. Aber wenn jetzt vielleicht schon die 6. Stunde ist, schon meine eigene Batterie schon im Low-Bereich ist, im Energiesparmodus, hast du da vielleicht einen Tipp, wie ich trotzdem da in dieser professionellen Hülle bleiben kann oder wie ich da trotzdem in Beziehung bleiben kann?
Also erstmal ist es unfassbar schwierig. Ich weiß selber, wie die 6. Stunden sind, fürchterlich. Und dann hast du noch irgendwie so ein Fach wie, keine Ahnung, Musik oder irgendwas, worauf die Kinder gerade in dem Moment wenig Lust haben. Oder dann ist es Sport und die sind schon total durch. Also das ist erstmal grundsätzlich eine Herausforderung, weil ja schon der ganze Morgen nicht so richtig bedürfnisorientiert für die Kinder ist. Ja, die müssen den ganzen Morgen schon funktionieren. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, ob du Fachkraft bist, ob du Klassenlehrkraft bist. Auch da gibt es nochmal Unterschiede. Grundsätzlich würde ich immer schauen, dass ich mir die Stunden so plane und also Inhalte der Stunden so plane, dass nicht nur die Bedürfnisse der Kinder gestillt werden, sondern auch meine. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 6. Stunde meinetwegen Deutsch und ich weiß, die Kinder können sich null mehr konzentrieren, die können nichts mehr schreiben oder sonst was, dann mache ich halt eher eine Stunde, wo mehr mündlich gemacht wird. Ja, und es fällt vielleicht dann auch mir leichter. Oder es ist meinetwegen Musik und ich weiß genau, wenn wir jetzt die Instrumente rausholen, dann gibt es Mord und Totschlag in der 6. Stunde, dann würde das bedeuten, dass ich vielleicht eher was Ruhigeres mache und vielleicht irgendwelche Achtsamkeitsübungen mit Musik oder irgendwas Gestalterisches. Das heißt, das hat wieder ganz viel mit Rhythmisierung des Unterrichts zu tun und auch eben mit Unterrichtsplanung. Ja, das ist nochmal so ein ganz eigenes Themenfeld. Wie kann ich Unterricht so auf eine Woche verteilen, auch mit Blick auf die Stunden, dass alle das bekommen, was sie brauchen? Ja, und selbst dann wird es noch Leute geben, die stören. Ja, das ist die Realität in der Schule.
Ja, super spannend. Ich habe das jetzt auch gemerkt. Irgendwann habe ich dann diesen Kampf auch aufgegeben, weil ich gemerkt habe, in der 7. Stunde Englisch in der 7., 8. Klasse, das war einfach unmöglich. Und dann habe ich jetzt ganz oft solche Sachen gemacht, rausgegangen und dann so eine Tastatur, Computertastatur aufgemalt mit Kreide, wo sie in den Vokabeln gesprungen sind. So, ne? Wo Bewegung dabei war und irgendwie, oder sie für sich arbeiten konnten. Das ging dann auch ganz gut. Aber irgendwie so diese Konzentration zusammen zu haben im Plenum, ne, in der Gruppe, das war fast unmöglich. So, und das war für alle ein Kampf. Das war für die ein totaler Kampf und ich war völlig hinüber danach.
Du Arme, ja. Und das ist ja dann auch immer, weißt du, ganz oft kommt ja dieser Satz, ja, aber der Lehrplan, ja, aber die Inhalte, das muss ja alles vermittelt werden, ja. Nur das Spannende ist ja, also die Frage ist, wann haben die Kinder mehr gelernt? Jetzt in den Stunden, als du völlig fix und fertig warst und versucht hast, das durchzudrücken, weil es ja sein muss. Ja. Oder jetzt in der Zeit, als du mit ihnen rausgegangen bist. Also ich bin mir ganz sicher, die Kinder erinnern sich sicher später, wenn sie erwachsen sind, noch an Wörter, die sie in dem Moment gehüpft sind draußen. Mhm. Allerdings sicher nicht an die Stunden, wo sie gequält am Nachmittag im Klassenzimmer saßen. Ja,
ja. Ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist so für uns eher so immer so ein Gefühl, können wir einen Haken dran machen, aber was eigentlich da hinten rausgekommen ist, das guckt sich dann keiner mehr an und da eher nochmal hinzuschauen, gucken, was ist wertvoller, ja,
super. Das ist spannend. Der Funktionieren-Modus, sage ich immer, in dem man als Lehrkraft steckt, ja, es muss aber und dann ist da die nächste Schulaufgabe und dann muss das Thema noch besprochen werden, auch wenn es keiner mitgekriegt hat, ich habe es zumindest besprochen. Das ist genau so die Haltung. Also ich nehme mich nicht aus, also ich kenne das von früher. Ich dachte mir jetzt noch das Thema in HSU noch einmal kurz besprechen, danach die Kinder völlig durch und keiner hat es gecheckt, ja.
Ja, genau. Einfach durchfahren. Und die nächste Stunde bin ich so frustriert, weil ich denke, die hätten müssen doch das wissen, das habe ich doch letzte Woche.
Und dann die Eltern, ja, der hat gesagt, das haben wir nie durchgenommen. Ja, genau. Das ist so der Klassiker. Also deswegen, da darf man sich eben auch so ein bisschen entspannen und auch da wieder den Anspruch ein bisschen loslassen. Weil ich weiß, viele Lehrkräfte haben Angst. Die haben Angst, dass jemand kommt von oben und sagt, das hast du nicht durchgenommen. Ja, oder da hast du das nicht gemacht und das nicht gemacht. Dieser Fall, selbst wenn der kommt, na und? Ja, dann sage ich halt, ja genau, das habe ich an dem Tag nicht geschafft, weil die Kinder waren nicht in der Lage, sich zu konzentrieren.
Ja.
Auch diesen Mut aufzubringen, selbstbewusst sich hinzustellen, zu sagen, ja genau, das habe ich nicht behandelt.
Ja. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch was so befreiend, sich bewusst zu machen, hey, man kann den Job nicht mal einfach so verlieren, weil ich weiß, dass viele Lehrkräfte in dieser Angst leben, sondern man darf einfach mal ausprobieren und man darf einfach mal gucken, hey, wie möchte ich eigentlich als Lehrkraft sein und das Vertrauen haben, dass die Kinder dann viel, viel mehr lernen.
Ja. Und was ich gerade so merke, ist, es beginnt alles ja bei uns. Ne? Erstmal die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und nicht funktionieren zu müssen, sondern mir selbst zu erlauben, zu schauen, was brauche ich denn jetzt gerade? Ne? Also nicht, okay, ich muss jetzt den Stoff durchprügeln, sondern boah, ich bin dann auch total fertig und es ist anstrengend für mich. Und das wahrzunehmen und dem Raum zu geben.
Ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel eine Lehrerin, die ich begleitet habe, die total am Morgenmuffel ist und die sie jeden Morgen gehasst hat, in die Schule zu gehen. Die hatte jeden Morgen Bauchschmerzen, bis wir irgendwann rausgefunden haben, dass sie halt einfach die erste Stunde nicht ansprechbar ist, aber dann in die Schule ist und halt das Mörderprogramm abgezogen hat, ja, mit den Kleinen und total über ihre Bedürfnisse gegangen ist. Und dann hat sie irgendwann angefangen, Stillarbeit einzuführen in der ersten Stunde und hat Sachen vorbereitet und sie hatte in der ersten Stunde ihre Ruhe und schon ging es ihr um Welten besser. Ja, auch sowas gehört dazu. Da erstmal hinzufühlen. Das ist so wichtig, dass du das gerade sagst.
Ja, und da fällt mir auch gerade ein, wenn man so im Klassenraum ist und mit den Kindern arbeitet und merkt, da ist eine Situation, die macht mich so richtig wütend. Man merkt so richtig, der mit vielleicht Jugendlichen, ne, wo wir es vorhin gesagt haben, die einen angucken, so diese in diese Trigger-Richtung auch, aber ich merke, diese Wut kommt. Wie kann ich mit der umgehen in diesem Moment?
Also was hilft, ist tatsächlich kurz ans Waschbecken gehen, sofern jedes Klassenzimmer hat ja meistens ein Waschbecken, sich da ein Glas Wasser hinzustellen und ganz in Ruhe erstmal dieses Glas Wasser zu trinken, egal was sonst in der Klasse ist. Ja? Was auch hilft, ist tatsächlich sich so ein Mantra vorzusagen, sowas wie, ich schaffe das. Ja, je nachdem, welcher Glaubenssatz auch hinter der Wut steckt, das ist meistens der Glaubenssatz, ich krieg's nicht hin oder das Kind will mich provozieren oder es muss jetzt funktionieren. Mhm. Also das hinterfragen und sich dann einen passenden, positiven Glaubenssatz zu überlegen, sowas wie, ich mache das so gut, wie ich kann, ja, es darf Zeit brauchen, ich darf geduldig sein. So ein Mantra, sich vorzusprechen in dem Moment, kann wirklich Wunder wirken.
Ja.
Und den Körper zu entspannen, weil oft ist man dann ja so angespannt. Meistens sitzt man ja eh völlig verkrümmt irgendwie auf seinem Lehrerstuhl, ja. Oder, keine Ahnung, merkt vielleicht gar nicht, dass man den ganzen Tag schon wie so eine Irre durchs Schulhaus rennt, wenn man Fachlehrer oder Fachlehrerin ist. Ja. Und dann einfach mal zu sagen, Leute, jetzt setzen wir uns hin, jetzt machen wir mal kurz Musik an, jeder legt den Kopf auf den Tisch und es ist jetzt einfach mal Pause.
Ja.
Ja. Man das Licht aus und auch da hinzuschauen und hinzuhören. Das ist ganz entscheidend.
Und würdest du dann sagen, dann nochmal in den Austausch mit der Klasse, je nachdem, was halt war, oder mit einem Schüler, mit einer Schülerin zu gehen? Oder das eher dann an einem anderen Tag oder einer anderen Stunde zu machen?
Das würde ich tatsächlich sehr bezogen auf die Situation machen. Ja, manchmal ist es wichtig, wenn man laut wurde und ausgeflippt ist. Ja, ist mir auch passiert, dass man einfach danach sagt, Leute, ich war jetzt gerade so sauer, deswegen bin ich so laut geworden und können wir darüber einfach mal kurz reden? Was war denn gerade los? Ja, und dann auch zu sagen, ich hätte gerade einfach mir so gewünscht, dass es jetzt läuft und dann war ich vielleicht enttäuscht, dass es nicht gelaufen ist. Und man kann ruhig mit den Kindern auch über die eigenen Gefühle sprechen. Nur sollte das natürlich nicht stundenfüllend sein, sondern grundsätzlich geht es erstmal darum, sich selbst um sich zu kümmern und nicht jeder Konflikt muss nachbesprochen werden.
Mhm.
Ja, weil sonst besteht so ein bisschen die Gefahr, dass die Kinder nur noch über Konflikte reden wollen. Ja, das kennt man, so aus der großen Pause kommen sie zurück und dann, die haben gestritten und dann geht's gleich los, ja, und man könnte dann eigentlich den ganzen Morgen nur mit Konfliktlösen beschäftigt sein und da darf man auch mal eine Grenze zeigen und sagen, Leute, und jetzt ist Deutsch und wir kümmern uns dann im Klassenrat am Freitag drum.
Ja,
Auch ja. Das ist zum Beispiel in Ordnung, da auch mal eine Grenze zu zeigen.
Ja, super. Mir fällt gerade noch ein mit so Thema Unterrichtsstörung, weil das auch bei vielen Lehrkräften immer wieder so als Energieräuber genannt wird. Diese Lautstärke und wenn man was sagen möchte, dann hören nicht alle zu. Wie gehst du damit um, dass es so Momente im Unterricht gibt, wo alle zuhören und wenn es da Störungen gibt, wenn immer welche im Kreis zum Beispiel quatschen, wie schaffst du da diese Ruhe?
Also tatsächlich ist es wichtig, sofort zu reagieren. Ich habe ja auch viele Referendare begleitet und das war wirklich so dieser Lernprozess, den eigentlich fast alle Referendare durchgegangen sind. Oft ist es so, man merkt selber erst die Störung, wenn es schon zu spät ist.
Mhm.
Also es hat schon angefangen, hinten in der Ecke quatschen zwei Mädels. Ja, man denkt sich, ja, die werden schon gleich fertig sein, vielleicht unterbewusst, ja, und geht da aber nicht direkt rein. Mhm. Und das ist ganz entscheidend. Sofort unterbrechen. Stopp, wir warten, bis alle zuhören können. Dann ganz kurz diese Pause machen, abwarten und die Kinder natürlich anschauen, die geredet haben. Man muss dann gar nicht immer auf das Kind direkt eingehen.
Mhm.
Ja, und auch dieser Satz, stopp, wir warten, bis alle zuhören können, der ist schon sehr, sehr wertfrei und gibt dem Kind auch nicht das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, sondern der hat eigentlich, impliziert dieser Satz, oh, du konntest gerade noch nicht zuhören, ich warte auf dich, bis du soweit bist.
Ja.
Also man kann auch sagen, stopp, wir warten, bis alle bereit sind, zuzuhören.
Mhm.
Ja, und auch dann diese Haltung, diese Klarheit, dass jetzt absolute Stille ist.
Mhm.
Und auch da natürlich wieder der Bezug zu den Werten. Warum ist es wichtig, zuzuhören? Wie fühlst du dich, wenn dir nicht zugehört wird? Ja, also auch Perspektivübernahme. All das sind so Dinge, die ganz entscheidend sind.
Mhm. Und du würdest aber bei jeder Störung immer wieder dieses Stopp machen.
Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt 100-mal am Tag Stopp sage, das gibt es ja auch, wenn es gibt ja solche Kinder, dann brauchen die vielleicht eher was anderes, zum Beispiel eine Absprache. Immer wenn ich meine Hand auf deine Schulter lege, heißt es, dass du die Lippen aufeinander presst und leise bist. Ja, Denn manche Kinder machen das ja ganz intuitiv. Die reden ja und merken gar nicht, dass sie reden. Ja, ich hatte schon so viele auch, die ADHS oder so haben und denen fällt es dann total schwer und die brauchen einfach nonverbale Unterstützung.
Super Tipp auch nochmal, ja. Ja, ich merke das auch, es kommt immer auf die Stunde drauf an. Wir haben immer so Kreise, Gesprächskreise am Anfang oder mal nochmal am Ende. Und wenn es so, am Ende des Tages ist und der letzte Gesprächskreis, dann kostet das wirklich Mühe. Und dann frage ich mich immer, halte ich damit jetzt den ganzen Prozess auf, wenn ich immer wieder alle Störungen unterbreche und warte? Weil es nervt dann halt natürlich auch alle. Halte ich das selber dann aus oder gehe ich dann einfach drüber hinweg? Bin ich mir manchmal nicht so sicher.
Also aus meiner Perspektive ist das Aushalten der bessere Weg. Ja. Und gleichzeitig zu schauen, warum unterbrechen die ganze Zeit.
Ja.
Was brodelt dahinter? Welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Ist vielleicht dann die Unterrichtssituation gerade so, dass sie nicht mehr können? Ja. Mhm. Darf ich da eher was verändern? Das heißt, sollte es sehr viele Unterrichtsstörungen geben, gibt es dafür meistens eine Ursache.
Mhm.
Ja, und das heißt nicht, dass der Lehrer dann was falsch gemacht hat oder die Lehrerin, sondern es geht mehr so um diese Umgebung. Es kann dann auch irgendwie vielleicht bei den Kindern irgendwas sein, was ungeklärt ist oder eine Aufregung, weil eine Probe ansteht oder eine Schulaufgabe ansteht. Also oft steht ja viel, viel mehr dahinter, hinter den Störungen.
Mhm, ja.
Deswegen gibt es da auch ganz schwer eine pauschale Antwort.
Sondern
es geht immer eher darum, okay, was braucht die Klasse gerade?
Ja. Schön. Ach, Martina, das ist sehr, sehr wertvoll, auch was ich hier alles noch mitnehme.
Das freut mich sehr.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu den kurzen, kleinen Fragen kommen oder kurzen Antworten. Was wünschst du dir, wenn du so auf die Schulentwicklung schaust in Zukunft? Was ist so für dich so dein Herzenswunsch?
Also ich wünsche mir von Herzen mehr Unterstützung für Fachkräfte. Einfach viel, viel mehr Unterstützung, viel, viel mehr Verständnis, eine viel bedürfnisorientiertere Ausbildung. Das ist das, was unser System am meisten braucht, weil Fachkräfte, die nicht ständig am Anschlag sind und völlig überlastet, sind auch viel mehr in der Lage, feinfühlig auf Kinder zu reagieren.
Ja, schön. Okay, dann kommen wir mal zu den Quick Questions, also kurze Antworten.
Oh Gott, da bin ich gar keine Meisterin drin, aber ich bin bereite mich schon mal vor.
Das ist alles gut mit Martina. Wir probieren es. Was beschäftigt dich gerade?
Jetzt gerade, in dem Moment.
Jetzt so in diesem
mein
Moment.
Mein Fachkräftekurs, weil ich den gerade entwickle.
Oh, spannend. Magst du ja ganz kurz noch mehr für die Zuhörenden?
Genau, ich habe ein 2-Wochen-Programm für Fachkräfte zusammengestellt, für Erzieherinnen und Lehrer. Und also Lehrkräfte, Grundschullehrkräfte und Lehrkräfte von weiterführenden Schulen. Und der startet eben Ende Juni und das ist ein 2-Wochen-Programm, wo ich alle Lehrkräfte in dem Online-Kurs stärke. Und da bin ich gerade in der Konzeption mittendrin mit meiner Beta-Gruppe. Ich habe auch die ganzen Lehrkräfte mit reingenommen ins Boot und die geben mir ganz viele Konfliktsituationen an die Hand. Da bin ich gerade sehr beschäftigt.
Ach, toll. Verlinken wir auch gleich in den Shownotes, könnt ihr euch
genau, da und es gibt auf der Warteliste einen Rabatt. Also wer möchte, darf sich gern unverbindlich auf die Warteliste eintragen.
Ach, toll. Schön. Was sind deine Kraftquellen im Alltag?
Laufen gehen. Also ich liebe die Natur. Ich brauche Grün und ich brauche regelmäßig will ich gerne auf meinem Surfbrett stehen. Ich gehe mal Windsurfen.
Oh, toll.
Genau, und das tut mir total gut, um wegzukommen.
Schön. Wofür bist du gerade dankbar?
Ich bin unendlich dankbar, dass ich durch meine Arbeit so viel bewirken darf. Also ich habe auch gerade durch meinen Bindungskurs, den ich hinter mir habe, schon so unfassbar viel bewirken dürfen. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
Ja, ich auch. Ich auch sehr, dass du das für die Welt hier tust und rausbringst. Also das ist so eine wertvolle Arbeit. Wirklich toll.
Vielen Dank. Ja, das ist mein absolutes Herzensthema. Das stimmt.
Ja. Und die letzte Frage. Was lässt dein Herz höher schlagen?
Mein Herz lässt höher schlagen, wenn ich höre, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Eltern sich gehört und gesehen fühlen.
Mhm.
Und auch durch die Fachkräfte.
Schön. Toll. Möchtest du den Zuhörenden hier noch was mitgeben? Irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben?
Ja, ich glaube, ich möchte einfach noch sagen, dass es unglaublich wichtig ist, den Fehler nicht immer bei sich zu suchen. Das machen so viele Fachkräfte und auch Eltern immer und immer wieder, sondern es darf einfach alles leicht sein und man darf sich versuchen, Unterstützung zu holen, Unterstützung auch anzunehmen.
Schön, toll. Wo findet man dich? Auf Instagram, ne? Wie ist da dein Name? Kannst du das nochmal sagen?
Dr. Stotz Kinderpsychologie.
Verlinken
also Stotz
auch.
Mit T-O-T-Z.
Genau, und eine Website hast du auch, nicht?
Genau, ja.
Super.
Genau. Im Podcast, da könnt ihr alles nachschauen.
Das ist Podcast auch, stimmt, genau. Verlinken wir alles. Genau, super wertvoll. Martina, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir heute zu sprechen und das alles zu teilen. Es ist wirklich sehr wertvoll gewesen und vielen Dank.
Ja, deine Arbeit ja genauso. Ich danke dir auch so sehr. So Leute wie dich brauchen wir. Also vielen Dank für die Einladung und euch allen vielen Dank fürs Zuhören.